Liebe Gemeinde, meine erste Fahrstelle hatte ich in Borstel, das ist ein kleines Dorf zwischen Bremen und Hannover. Und dieses Pfarramt dort in Borstel, das besaß einen ganz besonderen Schatz. Es besaß nämlich ein Archiv mit vielen alten Urkunden. Da waren noch viele alte Kirchenbücher übrig geblieben, die weit, weit zurückreichten. Und immer wieder kamen Menschen aus aller Herren Länder in unsere kleine Gemeinde, um, Sie können sich denken, Ahnenforschung zu betreiben. Gab es da so einen kleinen Raum im Gemeindehaus, und da saßen die dann und holten sich die Folianten raus und die großen alten Bücher, und viele saßen dann stundenlang und schrieben sich in ihre Blöcke die Informationen auf, die sie manchmal mit Lupe aus dieser kritzelig geschriebenen Buchführung zu entziffern versuchten. Und man fragte sich, was treibt einen Menschen dazu, Ahnenforschung zu betreiben? Vielleicht deshalb, weil ich dann meine Familiengeschichte besser verstehe. Und wenn ich meine Familiengeschichte besser verstehe, so sagen sich viele, dann verstehe ich möglicherweise auch mich selbst und meine eigene Identität, mein eigenes Leben viel besser. Heute Morgen lädt uns Gott mit unserem Predigttext zu einer ganz besonderen Form der Ahnenforschung ein. Vor 14 Tagen hatten wir ja vom Matthäus-Evangelium Kapitel 1 ab Vers 18 die zweite Hälfte studiert. Sie wissen, das ist die Situation, als Josef erfährt, dass Maria, seine Verlobte, schwanger ist und auf wundersame Weise den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Und heute wollen wir uns noch den Abschnitt davor ansehen. Dann haben wir bis zu Weihnachten gewissermaßen unsere Hausaufgaben erledigt und das ganze erste Kapitel des Matthäus-Evangeliums miteinander bewältigt. Und vielleicht haben Sie schon mal drauf geblickt heute Morgen, als Sie hier in den Gottesdienst kamen, und haben sich etwas gewundert. Denn dieser Predigttext, der enthält eine ausgedehnte Ahnenreihe. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Perez und so weiter und so weiter. Und so geht das fast 16 Verse lang. Vielleicht haben Sie gesagt, warum das? Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dass Gott uns hier den Stammbaum seines Sohnes mitteilt? Wofür brauchen wir das? Die erste Antwort: Wir sollen Jesus Christus so gut wie möglich kennenlernen. Was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, das ist keine vollständige Definition, aber eine zutreffende. Ein Christ ist ein Mensch, der in einer persönlichen Verbindung mit seinem Herrn Jesus Christus lebt. Das ist ein Christ. Damit ist noch nicht alles ausgesagt, wie man zum Christen wird, was einen Christen ausmacht, aber wenn einer Christ ist, dann gilt das. Ein Mensch, der in einer persönlichen Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus Christus lebt. Und darum ist es für einen Christen wichtig, Jesus Christus immer besser kennenzulernen. Und die Bibel eröffnet uns viele Perspektiven, um auf Jesus zu blicken. Und eine dieser Perspektiven ist eben auch dieser Stammbaum, diese Abstammungstafel, die uns zeigt, woher der Herr Jesus kommt. Aber wie kann das sein, fragen wir gleich bei Jesus nach. Wir hatten doch am ersten Advent gesehen, dass Jesus von oben im übertragenen Sinne kommt, dass er aus Gottes ewiger Welt kommt, dass er eben nicht einer von uns ist. Dass in Jesus, der vor der Schöpfung schon da war, Gott selbst aus der Ewigkeit in diese Zeit, in diese Welt hineinkommt. Das hatten wir doch gesehen am vorletzten Sonntag. Und wir haben es bei unserer Untersuchung des ersten Johanneskapitels in den Bibelstunden auch ganz gründlich nachgeprüft. Aber zugleich sagt die Bibel, dass Jesus wirklich Mensch wird. Wenn auch ohne Sünde, aber er wird wirklicher Mensch. Und als solchen versieht ihn sein himmlischer Vater auch mit einem wirklichen Stammbaum. In Galater 4 sagt Paulus einmal, als die Zeit erfüllt war, als es soweit war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und von daher müssen wir jetzt zumindest schon mal den Stammbaum von der Maria in der Bibel erwarten. Und dieser Stammbaum wird uns in der Tat gegeben, nicht hier bei Matthäus, sondern in Lukas. Ab Lukas 3, ab Vers 23, können Sie zu Hause mal nachlesen, Lukas 3, ab Vers 23, da steht, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Und dann geht's weiter, der war ein Sohn Mattat, der war ein Sohn Levis und so weiter, und dann wird das zurückgeführt bis zu Adam, dem ersten Menschen. Aus der jüdischen Tradition, aus dem Talmud, wissen wir, dass Eli der Vater, der leibliche Vater von Maria war. Und daraus wird deutlich, bei Lukas handelt es sich offenkundig um den Stammbaum von Maria. Und Josef wird als Schwiegersohn dann hier eingesetzt. Er wird als Sohn Elis bezeichnet. Als Schwiegersohn müsste man eigentlich genauer sagen, weil in einem jüdischen Stammbaum normalerweise eine Frau nicht als eigenständiges Glied auftreten kann. Und trotzdem wird auch hier in diesem Vers die Jungfrauengeburt in Erinnerung gerufen. Da steht nämlich, und Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Damit ist klar, er war nicht Sohn Josefs, er war nicht der leibliche Sohn Josefs. Das macht Lukas ja an anderer Stelle deutlich. Also halten wir fest, Lukas gibt uns den Stammbaum von Maria, der Tochter Elis. Der Stammbaum zeigt eine durchaus ehrenwerte Herkunft Marias. Der Stammbaum führt dann über die Familienlinie von David, dem großen König Israels. Und hier beschreibt Lukas gewissermaßen die Blutsverwandtschaft Jesu über die Linie mit Maria. Und jetzt ist die spannende Frage, gut, wenn Lukas den Stammbaum der Maria präsentiert, welchen Stammbaum wird uns wohl Matthäus präsentieren? Und Sie ahnen es schon, wenn wir genauer nachsehen, das ist der Stammbaum hier in unserem Kapitel 1 von Matthäus. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob und so weiter. Und Sie merken, während der Stammbaum bei Lukas von hinten nach vorn geht, also von Jesus bis zurück zu Adam, geht der Stammbaum bei Matthäus von vorne nach hinten. Er fängt nicht mit Adam an, sondern mit Abraham. Er beginnt mit David und mit Abraham, weil Matthäus sein Evangelium vor allem für jüdische Leser schreibt. Und während Lukas Jesus gewissermaßen in die Universalgeschichte hineinstellt, stellt Matthäus Jesus in die Geschichte Israels hinein und macht deutlich, wie er mit Israel verflochten ist. Und von Abraham bis David stimmen die Angaben von Matthäus und Lukas völlig miteinander überein. Und dann in der Generation nach David, da gehen die Linien auseinander. Bei Lukas verläuft die Linie des Stammbaums dann über Nathan bis hin zu Eli, dem Vater Marias und dem Schwiegervater Josefs. Und bei Matthäus verläuft die Linie nicht über Nathan, sondern über den anderen Sohn Davids, nämlich über Salomo. Bis hin zu Jakob schließlich, dem Vater Josefs. Also das ist schon mal der erste große Unterschied, den wir hier sehen. Und dann heißt es in Vers 6, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria, Salomo zeugte Rehabiam und so weiter. Also, bei Matthäus läuft der Stammbaum nicht über Nathan, sondern über Salomo und dann kommt die ganze Königslinie. Und das Ganze endet dann in Vers 15 und 16, Matthan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Und Sie finden also auch bei Matthäus hier in diesem Vers gleich zwei wichtige Erkenntnisse. Zum ersten, das ist der Stammbaum des Josef, des Adoptivvaters von Jesus, Josef, des Sohnes Jakobs. Und zugleich sehen Sie, dass auch hier die Jungfrauengeburt betont wird. Da heißt es nämlich, Jakob zeugte Josef. Und dann müsste es normalerweise heißen, wenn der Stammbaum weiterlaufen würde, Josef zeugte Jesus. So ging das jetzt 15 Verse lang. Aber hier heißt es dann eben nicht, Josef zeugte Jesus, sondern Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Sie sehen also, hier ist jedes Wort wichtig. Halten wir also fest, Lukas hat den Stammbaum der Maria über Davids Sohn Nathan und Matthäus hat den Stammbaum des Josef über Davids Sohn Salomo bis hin eben zu Jakob. Und während Lukas die Blutlinie Jesu zurückverfolgt, über seine Mutter Maria, notiert Matthäus, und das ist jetzt ganz wichtig, die rechtliche, die juristische Linie, die über den Adoptivvater Josef läuft. Denn das müssen Sie wissen, die rechtliche Stellung erhielt in Israel ein Mann durch seinen Vater, beziehungsweise, wenn er keinen leiblichen Vater hatte, durch seinen Adoptivvater. Und damit haben wir ein erstes aufregendes Ergebnis, warum dieser Stammbaum so wichtig ist. Mit diesem Stammbaum weist Matthäus nach, dass Jesus der rechtliche Nachkomme Josefs ist und damit der rechtliche Nachkomme König Salomos und damit der Nachkomme der gesamten Königsfamilie aus dem Hause David. Das weist Matthäus hier nach. Und Sie sehen das, die Nachkommen Nathans bei Lukas, Maria, die sind politisch völlig unbedeutend. Aber bei den Nachkommen Salomos, ab Vers 6, da handelt es sich um lauter Könige. Sehen Sie mal hier, Isai zeugt den König David, David zeugte Salomo, Salomo zeugte Rehabiam, Vers 7, Rehabiam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram und so weiter. Das geht bis zu Joachim in Vers 11. Lauter Könige. Ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Und das geht so bis zur babylonischen Gefangenschaft. Um 600 vor Christus. Dann kommt die Deportation nach Babylon in mehreren Wellen. Ab 600, 587 endet das. Und in der babylonischen Gefangenschaft kommt die Davidsdynastie an ihr Ende. An ihr vorläufiges Ende. Und Joachim, in Vers 11 und 12 sehen Sie das, der ist wie ein Brückenkopf. Der repräsentiert gewissermaßen die letzte Generation vor dem babylonischen Exil. Josia, Vers 11, zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und er wird dann gewissermaßen auch ab Vers 12 als Ausgangspunkt nach dem babylonischen Exil genannt. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim, Shealtiel und so weiter. Diese babylonische Gefangenschaft war für die Königslinie Davids ein enorm starker Einschnitt. Denn mit der babylonischen Gefangenschaft endet die Macht der davidischen Dynastie. Das muss man ganz deutlich sehen, ja. Die Abstammungslinie geht weiter. Israel wird von Fremdherrschern seitdem dominiert. Zur Zeit Jesu waren es die Römer. Zwischendurch mal die Assyrer, die Babylonier, dann Alexander der Große, dann die Römer. Aber die Abstammungslinie, auch wenn die Macht schon längst weg ist, die geht weiter. Die geht weiter bis zur Zeit Jesu. Denken Sie mal an die russischen Zaren. Die wurden ja bei der Revolution ermordet, die Familie. Und es war immer die spannende Frage, geht die Abstammungslinie weiter? Gibt es noch ein paar Überlebende? Lebt momentan unter uns noch eine so und so vielte Nachfolgerin des russischen Zaren? Hat es ja dolle Storys drum gegeben. Oder denken wir doch nur an unseren Ernst August hier von Hannover. Aus dem Haus der Welfen. Der hat keine politische Macht mehr. Aber dennoch geht in ihm die Abstammungslinie seines Hauses weiter. Und so ähnlich wie mit dem Ernst August war es mit der Davidsdynastie seit der babylonischen Gefangenschaft. Die Macht war dahin. Und deshalb gibt es auch nach der babylonischen Gefangenschaft, das ist ganz wichtig, keine israelischen Könige mehr. Das sehen Sie an der Fortsetzung des Geschlechtsregisters hier ab Vers 12. Da finden Sie überhaupt keine Promis mehr in dieser Aufzählung. Geht es noch Shealtiel, Zerubabel, die beiden stehen noch im Alten Testament, aber was dann kommt ab Abihud, das taucht nicht mal mehr in der Bibel auf. Zerubabel zeugt Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asa, Asa zeugte Zadok und so weiter, bis schließlich hin zu Jakob, der Josef zeugte. Also ab Abihud sind die Personen gar nicht mehr in der Bibel zu finden. Und dennoch standen Matthäus mit Sicherheit zuverlässige Stammbäume zur Verfügung, weil es bei den Juden zu der Zeit üblich war, ihre Stammbäume gründlich zu führen und aufzubewahren. Also es war absolut nötig, beispielsweise wenn jemand Priester werden wollte, musste er einen Stammbaum vorweisen. Wenn jemand den Anspruch auf sein Erbe nachweisen wollte, musste er einen Stammbaum vorweisen. Deswegen wurden diese Stammbäume sorgfältig gepflegt und geführt. Und dadurch war auch der Nachweis möglich, dass Josef der Adoptivvater von Jesus Also Josef, der gegenüber dem Volk Israel die rechtliche Stellung von Jesus bestimmte, dass dieser Josef nicht nur ein Nachkomme aus einer weit verzweigten Verwandtschaft des Königs Davids war, nicht nur das, nicht nur ein Nachkomme Davids, das war ja Maria auch, sondern Josef kam definitiv aus der offiziellen Königslinie, die über David, Salomo, Rehabiam und all deren Nachfolger verlief, bis das babylonische Exil dieser Machtherrlichkeit ein Ende bereitete. Also das beweist Matthäus hier. Und das ist das Erste, was uns dieser Stammbaum über Jesus sagt. Und wenn Sie mitschreiben, halten Sie das bitte als ersten Punkt fest. Jesus ist der legitime König Israels. Das weist Matthäus hier nach. Vers für Vers, ganz präzise. Und jetzt sagt man, warum war das so wichtig? Jesus ist doch sowieso nicht mit politischem Anspruch aufgetreten. Warum ist es so wichtig, dass Jesus dieses Anrecht auf den Davidsthron erheben kann? Und warum ist das für uns wichtig, die wir doch politisch nur wenig mit Israel zu tun haben? Warum ist das wichtig? Die Antwort, die finden Sie im ersten Vers dieses Stammbaums schon angedeutet. Da heißt es, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Man könnte auch übersetzen, dies ist das Buch von der Herkunft Jesu Christi oder von der Abstammung Jesu Christi oder von den Generationen Jesu Christi. So kann man das eigentlich übersetzen. Und dann geht es weiter, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und das ist jetzt spannend. Passen Sie auf, wenn Jesus wirklich unser Retter sein soll, wenn Jesus der Messias sein soll, wenn Jesus der Christus sein soll, dann muss er auch der Thronfolger, der Sohn Davids sein. So wird das im Alten Testament vorgegeben. Vom Alten Testament her war das völlig klar. Wenn der Heilige Gott seinen Retter schickt, wenn der Heilige Gott seinen Messias auf die Erde schickt, den, der die Verlorenen zurückbringen soll, den, der das Problem der Schuld bewältigen soll, den, der die Finsternis hell machen soll, dann wird dieser Messias nicht aus irgendeinem Stamm kommen, sondern aus dem Stamme Davids. Das war vorhergesagt. Und es war noch mehr vorhergesagt. Und dann wird das in juristischer Hinsicht nicht einer sein, der aus irgendeiner der vielen Linien Davids kommt, etwa über Nathan, sondern der Messias wird aus der königlichen Nachkommenslinie Davids kommen, also aus der Salomo-Linie. Und darum wird er einen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron Israels haben. Verstehen Sie, das war nötig, wenn einer Messias sein wollte. Weil das Alte Testament das so zusammengebunden hat. Das war die Messlatte für den Messias. Darunter durfte der nicht springen. Der Messias ist auch der König. Und jetzt könnte ich Ihnen viele Stellen im Alten Testament zeigen, die das belegen. Ich nenne Ihnen nur ein paar wenige. Zum Beispiel 1. Samuel 2, Vers 10, in diesem prophetischen Gebet der Hanna. Da heißt es, der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten, seines Messias. Er wird also das Horn, das ist auch ein bildlicher Ausdruck, er wird die Macht seines Messias erhöhen und er wird Macht geben seinem König. Und die hebräische Grammatik macht deutlich, das ist ein und dieselbe Person. Ein und dieselbe Person. Der König und der Gesalbte, der Messias. Und da denken Sie an diese große Verheißung, die Gott dem David gegeben hat. In 2. Samuel 7, eines der wichtigsten Kapitel im Alten Testament, da sagt Gott dem David ab Vers 12, 2. Samuel 7, wenn deine Zeit um ist, will ich dir ein Nachkommen erwecken. Und dann redet er erstmal von Salomo. Und dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Also er wird ein Königtum beginnen, das weit, weit über ihn hinaus dauert. Und dann heißt es hier, ich will ihm mein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Also dieser König wird den Titel Gottes Sohn schon mal bekommen. Und dann geht's weiter, wenn er sündigt, also dieser Nachkomme Salomos, will ich ihn strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Und dann dein Haus und dein Königtum, Vers 16, sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen. 2. Samuel 7, Vers 16. Verstehen Sie, ein ewiger Thron. Und diese Verheißung, die stand noch aus. Und die frommen Juden, die das lasen, die wussten, das babylonische Exil, das kann noch nicht alles gewesen sein. Da muss noch mehr kommen. Da muss noch einer kommen, der diese Verheißung wirklich wahr macht. Es muss einer kommen, der den Davids Thron wieder besetzt. Es wird ein Davide kommen. Es wird einer kommen, der diese offizielle Linie über Salomo fortsetzt und zum Ziel bringt. Und der Inhaber dieses Thrones, so heißt es hier, wird zugleich Sohn Gottes genannt werden. Eine ganz erstaunliche Ankündigung. Und dann ein letztes Beispiel aus dem Alten Testament von den Propheten. Die Propheten haben diesen Ton aufgenommen. Also wenn Sie denken, David etwa um 1000 vor Christus und dann der Prophet Jesaja etwa um 750 vor Christus. Und dann kommt es in dieser Weihnachtsankündigung, wie Sie alle kennen, aus Jesaja 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Lande der Todesschatten scheint es hell. Und dann sagt der Prophet, warum es hell wird. Und dann sagt er wieder, ein Sohn wird uns gegeben. Wieder der Sohn, 2. Samuel 7. Und dann wird dieser Sohn beschrieben als der Messias. Er wird der wunderbare Ratgeber sein, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit. Er wird der Fürst des Friedens sein. Seine Herrschaft wird groß werden. Und dann heißt es in Jesaja 9, Vers 6, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Es wird der Sohn beschrieben, der Messias, der das Heil bringt, den Frieden mit Gott, die Rettung. Und das wird der Davide sein, der den ewigen Thron besetzt. Verstehen Sie, das hätte auch der letzte Begriffsstutzige in Israel kapieren müssen. Der Messias, der Retter, ist der Sohn. Und das ist der legitime Inhaber des Thrones David. Das war die Messlatte für den Messias. Für den, der das verlorene Israel zu Gott zurückbringt. Er musste aus dem Stamm kommen, Davids, aber nicht nur aus irgendeinem Stamm, sondern er musste aus jener Linie kommen, die den rechtmäßigen Anspruch auf das Königtum hatte. Und das ist jetzt die zweite wichtige Erkenntnis, die uns dieser Stammbaum über Jesus zeigt und die Sie notieren können. Wir hatten gesagt, erstens, Jesus ist der legitime König Israels. Zweitens, Jesus ist der wahre Messias Israels. Jesus ist der wahre Messias Israels. Das weist Matthäus hier nach. Er kommt aus der Königslinie und er ist der Sohn Davids. Und es wäre nun für die Gegner Jesu ein leichtes gewesen, nachzuweisen, dass seine Familie diesen Anforderungen nicht genügt. Wenn es nicht wahr gewesen wäre, ja? Die hätten nur ein paar Kilometer weitergehen müssen nach Bethlehem. Bethlehem war die Stelle, wo die Steuern für die Familie von Josef berechnet wurden, weil er von dort kam. Da klingelt uns die Weihnachtsgeschichte im Hinterkopf aus Lukas 2, wo es heißt, da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, also im Norden, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. So, und dort in Bethlehem waren die Steuerunterlagen aufbewahrt, da hätten die nur dorthin gehen müssen und sagen, jetzt gebt uns mal bitte hier die Daten von Maria und Josef heraus. Und dann hätten sie nur nachweisen müssen, er kommt nicht aus der Davidslinie, beziehungsweise er kommt nicht aus der Linie beim Vater, die über Salomo führt. Und sie hätten wunderbar in die Öffentlichkeit treten können und sagen, du kannst nicht der Messias sein. Denn der Messias muss aus der Linie Salomos kommen. Interessanterweise hören wir nirgendwo in der Bibel, dass die Gegner Jesu, die ja nun wirklich keine Gemeinheit ausließen, aber dass die es irgendwo gewagt hätten zu behaupten, er sei nicht der Davidssohn. Offenkundig war einfach die juristische Evidenz, wie man sagen würde, war das Beweismaterial zu stark. Und Jesus wurde als Sohn Davids ja angerufen. Denken Sie an Bartimäus, der schrie, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Oder denken Sie dran, wie Jesus in Jerusalem einzog, kurz vor seiner Kreuzigung. Was haben die Leute da gerufen? Hosianna, dem Sohne Davids. Gelobt sei der da kommt. In dem Namen des Herrn. Also, das ist die zentrale Aussage dieses Stammbaums. Jesus ist der Sohn Davids. Jesus ist der rechtmäßige König. Und Jesus ist der wahrhaftige Messias. Und diese Wahrheit, die umfasst den ganzen Stammbaum wie eine Klammer. Das wird zum Abschluss dann auch in Vers 17 deutlich. Hier in Vers 17, da erklärt der Matthäus zum Schluss seinen Lesern nochmal, wie er seinen Stammbaum aufgebaut hat. Das ist hochinteressant. Vers 17, da steht, alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Was heißt das? Allen Lesern war klar, dass Matthäus hier keine lückenlose Abstammungsreihe meinen konnte, weil er nur exemplarisch, beispielhaft die einzelnen Leute in dieser Reihe gebracht hatte. Also zwischen Peres in Vers 3 und Aminadab in Vers 4 liegen ca. 400 Jahre. Und A zeugte B, das heißt auch nicht notwendigerweise A war der unmittelbare Vater von B. sondern A zeugte B, das konnte auch bedeuten, A war der Vorfahre von B. Ja? Und das war für jeden, der diesen Stammbaum las, völlig klar. Und darum, wenn Matthäus hier schreibt, alle Glieder von Abraham bis David und so weiter sind 14, dann meint er damit alle Glieder, die in diesem Stammbaum aufgeführt sind, die ich in diesem Stammbaum aufgeführt habe. Und dann müssen wir weiter fragen, warum, Matthäus, wählst du diese 14er-Struktur? Was willst du damit deutlich machen? Was soll dadurch symbolisiert werden? 3x14. Zum einen zeigt Matthäus hier, man kann Israels Geschichte bis zu Jesus in drei Phasen darstellen. Das Wachstum bis zur Davidsdynastie, diese Machtentfaltung, dann der Niedergang bis zur babylonischen Gefangenschaft und schließlich der Neuanfang, der in Christus erfüllt wird. Aber warum dann die 14? Die 14, das ist der Zahlenwert des Namens David. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass im Hebräischen die Buchstaben auch zugleich Zahlwörter sind. Und der Name David wird im Hebräischen aus drei Buchstaben gebildet. Dalet, Waf, Dalet. Und dann kommt noch der Vokal I, aber der zählt nicht im Hebräischen. Dalet, Waf, Dalet. Dalet hat die Zahl 4. Waf die Zahl 6. Dalet die Zahl 4. 4 plus 6 plus 4 ergibt 14. Verstehen Sie, 14, das ist die Zahl des Namens David. Und damit will Matthäus sagen, die gesamte Geschichte Israels dreht sich um den Davidsohn. Die gesamte Geschichte Israels, die man in diese drei 14er Epochen sinnvoll strukturieren kann, und das will ich hier deutlich machen, sagt er, deswegen wähle ich diese symbolische 14er Struktur. Die gesamte Geschichte Israels läuft auf den Davidsohn zu. Und das ist nicht der alte, ruhmreiche König David, der das Ziel der Geschichte ist, sondern der verheißene, ewige Thronfolger. Das Ziel dieser drei Epochen ist der wahrhaftige 14er. Das Ziel dieser drei Epochen ist der wahrhaftige David. Und das ist Jesus Christus. Und so sagt uns Matthäus schon am Anfang seines Evangeliums, wer dieser Jesus ist. Er ist der legitime König Israels und er ist der wahre Messias Israels, der wahrhaftige Sohn Davids. Und jetzt kommt die nächste Frage. Aber wo bleiben wir Heiden? Wo stecken wir in diesem Stammbaum drin? Auch darauf gibt es eine Antwort. Kommen Sie nochmal mit mir in den ersten Vers. Da heißt es, dies ist das Buch von der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wofür steht Abraham? Abraham steht nicht nur für den Beginn der Geschichte Israels, sondern was war dem Abraham von Gott zugesagt worden? In 1. Mose 22, 28 zum Beispiel, dem war zugesagt worden, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und hier weitet sich der Blick. Seht her, ruft Matthäus uns zu. Jesus ist nicht nur der Sohn Davids, sondern Jesus ist auch der Sohn Abrahams. Jesus wird auch die Zusagen einlösen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und dazu gehört, er kommt auch zum Segen für alle Völker. Und das ist das Dritte, was ich Sie bitte festzuhalten. Jesus ist der legitime König Israels, Jesus ist der Messias Israels. Und drittens, Jesus ist der Messias für alle Welt. Das wird deutlich hier. Und genau auf diesem Akzent wird ja dann auch 28 Kapitel später das Evangelium des Matthäus enden. Mit dem Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und rufet zu den Jüngern Jesu alle Völker. Jesus ist, das ist das Dritte, der Messias für alle Welt. Alle brauchen Jesus als Retter. Alle ruft Jesus, kommt her zu mir alle. Und auch das ist die Botschaft dieses Stammbaums. Jesus ist der Messias für alle Welt. Schon hier in diesem ersten Vers. Und wissen Sie, das wird dann noch deutlicher, wenn wir uns jetzt zum Schluss der Predigt eine ganz besondere Eigenart dieses Stammbaums noch vor Augen führen. In diesem Stammbaum, da kommen Frauen vor. 4 an der Zahl, wenn man Maria mitzählt, sogar 5. Und was für Frauen sind das? Das sind nicht die bewährten Stammmütter Israels, Sarah, Rebekka, Lea, sondern was sind das für Frauen, die da vorkommen? In Vers 3 ist es Tamar. In Vers 5 ist es Rahab. In Vers 5 nochmal ist es die Ruth. Und in Vers 6 dann schließlich Bathseba, die Frau des Uriah. Was haben die gemeinsam, diese Frauen? Die haben alle in jüdischen Ohren einen ganz schlechten Klang, diesen Namen. Und warum? Das sind alles Heiden. Tamar war eine Kanaaniterin, die eingeheiratet hatte in eine jüdische Familie. Rahab ebenfalls. Ruth war eine Moabiterin. Das Volk der Moabiter gehörte zu den größten Feinden Israels. Und schließlich Bathseba, die kam zwar selbst aus einer israelischen Familie, hatte aber den Uriah geheiratet, den Hittiter, und seitdem galt sie selbst als Hittiterin. Also alle diese Frauen sind Heiden. Ausgerechnet die stecken darin. Und noch was, es kommt noch schlimmer. Bis auf Ruth sind alle diese Frauen belastet mit offenkundiger Sünde, die bekannt wurde. Natürlich alle Menschen sind Sünde, aber bei denen wurde es bekannt. Und zwar mit einer Sünde, besonders drastisch auf sexuellem Gebiet. Tamar, nachdem sie Witwe geworden war, verführte sie ihren Schwiegervater Juda. Der hatte sie auch schlecht behandelt, hatte ihr ihr Recht nicht zukommen lassen. Und so verkleidete sie sich als Hure und verführte ihren Schwiegervater. Das wird in 1. Mose 38 ausführlich beschrieben. Und das Ergebnis dieser Verbindung waren Peres und Serach, die hier auch in diesem Stammbaum vorkommen. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Also Hurerei und Inzest, und dennoch sind die drin im Stammbaum des Messias. Und dann Rahab, Vers 5. Rahab war von Haus aus eine Prostituierte. Aber sie hat die Kundschafter Josuas versteckt, bei sich aufgenommen und hat sich dann später bekehrt und ist zum Volk Israel dazugekommen, weil sie gesagt hat, ich sehe, da ist der wahre Gott. Und Bathseba hat den Ehebruch mit David gemacht. Und das war der Tiefpunkt ihrer Biografie. Und der Tiefpunkt der Biografie Davids. Und Gott macht deutlich, auch die gehören in den Stammbaum meines Sohnes hinein. In diese Geschichte, in diese Genealogie steigt Jesus ein. Und verstehen Sie, damit ist von Anfang an klar, welche Last der Geschichte Jesus zu tragen haben wird. Jesus wird hineingeboren in eine Königsdynastie, an der die Regenbogenpresse heute genauso ihre Freude hätte wie an manchen anderen Königshäusern. Mord und Totschlag, Untreue und Ehebruch und Inzest. Das ist die Geschichte. Und so lässt Jesus sich hineinschreiben in die Geschichte einer verschuldeten Menschheit. So lässt Jesus sich hineinflechten durch seine Geburt, durch seinen Stammbaum in die ganzen Verstrickungen der Davidsdynastie. Und das führt uns Matthäus hier vor Augen. Und daran erkennen wir eine letzte wunderbare Wahrheit über Jesus. Er ist nicht nur der legitime König Israels, er ist nicht nur der Messias Israels. Jesus ist nicht nur der Messias für alle Welt, sondern viertens und letztens, Jesus ist der Messias für Sünder. Dafür kommt er. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So wird es dann auch dem Josef gesagt. Und Gott sorgt dafür. Und das ist so, das ist überwältigend wirklich. Schon durch den Stammbaum, dass das von Anfang an klar ist. In diese Geschichte will ich einsteigen. Und da wird nichts vertuscht und nichts geschönt und nichts frisiert. Jesus macht genau das Gegenteil von dem, was wir Menschen gern mit unserer Geschichte tun und mit unserer Herkunft. Und mit unserer Biografie. Wir möchten sie so gern frisieren. Wir möchten sie schön schreiben. Wir möchten die dunklen Stellen einfach unter der Decke halten. So wie jene Frau, die zu Reichtum und Ansehen gekommen war. Und dann wollte sie ein Buch über ihre Familiengeschichte und über ihre Vorfahren und über ihr Leben schreiben lassen. Sie engagiert einen begabten Schriftsteller. Allerdings gab es ein Problem in dieser Familiengeschichte. Einer ihrer Großväter war ein Mörder gewesen. Und der hatte dafür im berühmten Gefängnis von Sing Sing die Todesstrafe erlitten, durch Tod auf dem elektrischen Stuhl. Und das wollte sie nicht drin haben in ihrem Stammbaum, in ihrer Familiengeschichte. Und sie sagte dem Schriftsteller, finden Sie einen Weg, dieses dunkle Kapitel so zu schreiben, dass die Schande nicht deutlich wird. Und das kam dann dabei heraus. Dabei müssen Sie wissen, Stuhl, das kann im Englischen einmal den richtigen Stuhl meinen, auf dem Sie sitzen, oder auch einen Lehrstuhl, eine Professur. Und er schrieb dann Folgendes. Einer ihrer Großväter hatte einen Stuhl für angewandte Elektrizität in einer der bekanntesten Institutionen Amerikas. Er war sehr eng mit dieser Position verbunden und starb im wahrsten Sinne des Wortes in den Sielen. Das ist nicht falsch gesagt und doch falsch gesagt. Das ist geschönt. Der Stuhl für angewandte Elektrizität, der elektrische Stuhl, die Institution, das Gefängnis von Sing Sing, und er war eng verbunden mit dieser Position, das heißt angeschnallt. So kann man seine Familiengeschichte und seine eigene Geschichte beschönigen. Das ist typisch menschlich. Und Jesus sagt, lass alles drinstehen in meinem Stammbaum. Beschönige nichts. Ich will in diese Genealogie hineinkommen. Ich will diese Verwandtschaft suchen. Warum? Weil ich euch in eurer Schuld nicht allein lassen will. Darum. Er kam in sein Eigentum. Er kam zu uns Sündern. Und da sind ja nicht nur diese vier heidnischen Frauen mit ihren nicht ganz lupenreinen Geschichten. Da sind ja auch die ganzen israelischen Könige. Und die haben auch genug auf dem Kerbholz. Rehabiam, Abia, Joram, Manasse. Sie können endlos Schauergeschichten über diese Herrscher erzählen. Sünder auf allen Seiten. Sünder bei allen Geschlechtern. Sünder in allen Generationen. Und in diesen Stammbaum will Jesus hineinkommen. Und mit diesem Stammbaum sagt Jesus mir und ihnen Folgendes. Er sagt, du hör zu, weil ich zu meinem Stammbaum stehe, obwohl ich ohne jede Sünde bin. Darum kannst auch du zu deinem Stammbaum und zu deiner Geschichte stehen, obwohl du voller Sünde bist. Du darfst es zugeben vor mir. Du musst nichts vertuschen, sondern du darfst alles aufdecken vor Jesus. Du darfst es ihm hinlegen. Und Jesus sagt, ich will auch in deine Geschichte hineinkommen. Ich will auch in dein Leben hineinkommen und ich will all das, was da dunkel ist oder dunkel gewesen ist, hell machen. Denn ich will dir deine Schuld vergeben. Und das wird schon so überdeutlich mit diesem Stammbaum, mit dem Matthäus sein Evangelium beginnt. Wir wissen jetzt genau, wer da kommt an Weihnachten. Wir wissen, es ist Jesus, der legitime König Israels. Es ist zweitens Jesus, der Messias Israels. Es ist drittens Jesus, der Messias für alle Welt. Und es ist viertens Jesus, der Messias für Sünder. Und darum auch der Messias für mich und für dich. Und wenn wir jetzt ein Mahl feiern an diesem dritten Advent, dann ist umso deutlicher, zu wem wir hier eingeladen sind. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Es ist ein Königsmahl, das der König mit uns feiern will. Ein Königsmahl, zu dem er uns einlädt, weil er uns durch seine Vergebung zu Königskindern macht. Weil er uns alles, alles vergeben will. Und uns für immer dabei haben will in seinem Reich. Und darum können wir ganz getrost dann dieses Lied miteinander singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern, also Jesus, bescheinet auch deine Angst und Pein. Und dann heißt es in Vers 2, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll gerettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Amen. Wir wollen das jetzt zusammen singen. Lied